have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen, endlich mal wieder für uns zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das haben wir für euch letzte Woche auch gemacht. Ihr habt quasi gar nicht gemerkt, dass wir weg waren. Aber lieber Julius Schubert, der mir natürlich auch heute wieder virtuell gegenüber sitzt, und mein Name ist Lorenzo Ligresti übrigens. Wir beide haben uns jetzt schon seit zwei ganzen Wochen nicht mehr gehört. Und ich muss sagen, ich habe dich vermisst. Sehr sogar. Es gab die ein oder andere, kennst du dieses Wolverine-Meme mit dem Bildrahmen in der Hand, wo er so im Bett liegt und dann irgendwas auf dem Bild,
ja,
so weinend. Das ist, ab und zu soll das mal vorgekommen sein, dass ich ein Bild von dir mit mir im Bett hatte und ein bisschen ein Tränchen verdrückt habe. Aber jetzt sind wir ja wieder vereint. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es macht auch gar nicht so viel Spaß, Social Media Content zu machen und Stories aus LA hochzuladen, wenn ich genau weiß, dass du gerade ein Social Media Break, ja, einlegst, als wärst du Playoff LeBron von vor 2018, der ja da famously auch immer seine Socials deaktiviert hat in dieser Zeit. Jedes Mal denke ich mir, ach, so eine schöne Story, und der Lorenzo wird sie nie zu Gesicht bekommen.
Und bekanntlich machst du ja die meisten deiner Instagram-Stories primär für mich.
Hundertprozentig. Deswegen, ich gehe stark davon aus, dass sobald du wieder nach deiner Masterarbeit auf Instagram bist, dass du dir direkt den LA-Story-Highlight-Ordner reinziehst und das genießt. Nein, Spaß beiseite. Ich habe es auf jeden Fall sehr vermisst, dass wir beide uns unterhalten über Basketball und die NBA. Ich habe jede Menge Vorfreude auf die heutige Folge hier zusammen mit dir, die ganzen Fragen, die jetzt in den letzten Tagen aus der Community reinkamen, zu beantworten. Aber zuallererst die wichtigste Frage: Wie geht's dir?
Ja, du hast es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, meine Social Media Break. Der Vergleich mit Playoff LeBron ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil ich gerade wirklich das Masterarbeitsteam auf meinen Rücken stemme und mehr oder weniger Tag und Nacht im Hustle-Mode bin. Es ist hart gerade. Ich bin am Anschlag. Aber das Ende ist in Sicht. Ich habe jetzt noch ein paar Tage harte Arbeit vor mir, aber dann am Sonntagabend möchte ich fertig sein und am Montag ist Abgabe. Und dann ist der Spuk endlich vorbei, dann bin ich frei. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf. Und ich habe gerade im Vorgespräch immer ein bisschen gequatscht. Ich bin guter Dinge. Ich beiß mich durch, aber jetzt gerade ist es natürlich noch sehr, sehr hart. Und du hast auch gerade die Social-Media-Pause angesprochen. Ich habe also zu drastischen Mitteln gegriffen und dachte mir, ich habe sowieso schon seit Monaten das Gefühl, dass ich zu viel auf Instagram vor allem hänge und in diesen Reels-Strudel zu oft hineingerate und da dann zu lange nicht mehr rauskomme. Und dann dachte ich mir, hey, zwei Fliegen mit einer Klappe. Mehr Fokus und mehr Zeit für die Masterarbeit, weniger Einflüsse von außen und vielleicht auch noch so einen kleinen Social-Media-Detox. Was bedeutet, und deswegen würde ich einfach jetzt reinstarten mit der ersten Frage, die von Matthias kam, die dreht sich nämlich so ein bisschen um das Thema. Ich weiß so gut wie nichts von LA. Ich muss zugeben, ich war in dieser Zeit jetzt, glaube ich, zweimal am Laptop auf Instagram, weil ich da was checken musste und habe da dann bei vereinzelten Gelegenheiten auch mal kurz in deine Story reingeguckt. Aber ansonsten bin ich gänzlich jungfräulich, was deine Erzählungen angeht. Und Matthias hat nämlich gefragt, und damit eröffnen wir den heutigen Mailbag: Was war Julius' Eindruck von der neuen Clippers-Halle? Ist sie wirklich so next level? Und dementsprechend bin ich genauso gespannt wie die Hörer und Hörerinnen. Erstens von der Clippers-Halle, und wenn du möchtest, erzähl doch gerne drumherum allgemein ein bisschen darüber, wie jetzt die knapp zwei Wochen wart ihr dort, glaube ich, in Los Angeles für dich waren.
Ja, es war eine ziemlich legendäre Zeit. Wie ich mir das erhofft hatte, war das Wetter traumhaft, was mal wieder meine Erfahrung bestätigt. Man zahlt mit der einen Reise für die andere, und in San Francisco haben wir uns ein bisschen Guthaben aufgebaut, was Wetter angeht, weil es da die ganze Zeit geregnet hat und bewölkt war. Und da war mir schon fast klar, dass sich das Universum da revanchiert und mit gutem Wetter uns belohnt, zumindest mich belohnt, in L.A. Ich will jetzt entsprechend natürlich gar nicht wissen, wie es denn in Miami wird. Ich erwarte Hurricanes, aber es ist immer abwechselnd und immer ein Geben und Nehmen. Also wettertechnisch war fantastisch. Coole Gruppe, 20er-Gruppe diesmal wieder am Start gewesen. Das hat alles wunderbar geklappt. Wir waren 9 Nächte jetzt da, haben zwischendurch eine Nacht auch in Vegas verbracht, kleinen Roadtrip dahin gemacht. Ich war bei 7 NBA-Spielen, auch bei allen 7 Spielen akkreditiert. auch bei 4 der 7 Tier 1 akkreditiert mit Kabinen Access und fast Kurzzeitseats bei den Lakers. Das war ziemlich, ziemlich nice. LeBron kam dann auch wieder fürs letzte Game, was ganz cool war. Wir haben auch genau das Spiel, was wir verpasst haben, gut ausgewählt, weil das das Milwaukee-Spiel war, wo Luka nicht gespielt hat und LeBron nicht gespielt hat und Reeves nicht gespielt hat und Hachimura und Finney Smith und Dame. Und dementsprechend war das auch gut gewählt. Teilweise waren einige aus der Gruppe sogar bei 8 Spielen am Start. Also das war wirklich NBA so viel man wollte. Coole Stadt, sehr, sehr coole Erlebnisse wieder gehabt, Basketball zocken in Venice Beach, zum Hollywood Sign hochlaufen, Beverly Hills, du kennst es ja noch von damals, meine Liebe zu LA, wieder ein wenig größer geworden, einfach eine sehr, 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 sehr coole Zeit gehabt in meiner absoluten Lieblingsstadt. Und eines der Highlights, um auf die Frage von Matthias zu kommen, war natürlich auch die neue Clippers Arena. Ich war mega gespannt, wir waren bei 3 Spielen dort. Clippers gegen Cleveland, dann die Clippers gegen Memphis und die Clippers gegen OKC. Bei dem Memphis-Game war Ja Morant leider raus. Einige Gruppenteilnehmer waren auch noch beim Clippers gegen Hornets-Game. Da haben allerdings die Lakers. Da haben die Lakers mittags gespielt gegen Phoenix und dann bin ich mit, glaube ich, 11 Leuten nach Malibu gefahren und von da dann aus ins Steakhouse, wo wir auch waren.
Oh ja.
Was einfach komplett insane war. Also wirklich, wirklich wieder absolut Wahnsinn. Noch mehr Auswahl als damals und noch größeres Buffet als damals. Ein bisschen teurer als damals, aber
was das habt ihr gezahlt?
Ist auf jeden Fall wieder wert.
Was habt ihr gezahlt?
Na, es waren $70. Die hat es ja damals auch schon gekostet pro Person.
Ja.
Aber der Joke war, dass sie halt 18% Trinkgeld so direkt mit auf die Rechnung schon geschrieben haben.
Ah ja.
Also ich dachte mir so, okay, das ist ja ganz schön viel, weil wir halt jeder auch nur ein Getränk dazu hatten. Und ich dachte mir, okay, jetzt da nochmal so 15% drauf. Und dann habe ich halt gesehen, dass sie halt die 18% schon halt automatisch mit drauf gerechnet haben, was ganz schön heftig war. Das war am Ende eine Rechnung von irgendwie 1.200 € oder sowas. Die Amis mögen es ja auch nicht so sehr, Rechnungen zu splitten. Das ging bei uns dreien damals noch ein bisschen entspannter. Und dann hat jeder irgendwie $100 auf den Tisch gelegt und dann, ja, konnten wir das stemmen. Aber das war dann schon eine Ansage, diese 18% obendrauf.
Wobei ich es irgendwo nachvollziehen kann, weil dieser Restauranttyp oder dieses Essenstyp, wenn die da stundenlang mit den wahrscheinlich schweren, nehme ich an, Fleischspießen rumrennen. Ja, es ist ein bisschen dreist und das ist natürlich zum Beispiel in Deutschland undenkbar, dass du von vornherein irgendwie Trinkgeld berechnest, aber ich kann es bei dieser Art von Restaurant schon irgendwo nachvollziehen.
Ja, aber dann kann man ja auch das mit auf den Preis dieser Experience mit draufrechnen. Es ist ja, du zahlst ja auf der Karte, steht ja auch wirklich die Experience, dieses Brazilian
ja.
Experience. Für $70 und dann machst du halt 75 oder so draus und hast halt, also kann sein, dass das gerade eine mega controversial Opinion von mir ist und ich jetzt deswegen gecancelt werde. Wir hätten ja auch Trinkgeld auf jeden Fall gegeben. So, ich hätte es halt dann wahrscheinlich eher so in dieser 15% Range angesetzt, aber dass man es halt so direkt mit drauf ballert.
Ja, ich verstehe es schon.
Das ist halt schon wild und wie du auch sagst, das wird es in Deutschland auf jeden Fall nicht geben. Also ich gebe in Amerika immer 15% Trinkgeld. Ich gebe auch teilweise, also meistens hast du 18, 20, 22 und halt andere so zur Auswahl mittlerweile und ich mache dann halt nicht andere und drück dann irgendwie auf 10 oder so, sondern ich gebe dann halt auch schon 18, aber ich mag es halt irgendwie die Wahl zu haben.
Mhm.
Und in dem Fall war es halt ja dann halt vorausgesetzt und direkt schon mit einkalkuliert. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, an dem Abend, wo ich mit der Hälfte der Gruppe in diesem Steakhouse war, haben auch die Clippers gespielt. Da waren einige auch schon am Start. Der Großteil ist dann allerdings erst mit zu dem Cleveland Game gegangen. Die Clippers haben einen kostenlosen Shuttlebus vor und nach dem Spiel, der Leute von überall in LA nach Inglewood zum Intuit Dome bringt. Das ist eine sehr coole Sache. Der ist gratis. Da kannst du dir Plätze reservieren. Funktioniert einwandfrei. Und die Arena ist schick. Also vor der Arena Basketball-Courts, so ein bisschen Freizeitpark-mäßig aufgezogen. Sehr viele Stände, sehr viel, was du machen kannst, dass du auch noch ein bisschen Zeit verbringen kannst. Du hast basically keine Wartezeit an den Eingängen. Und diese Arena ist top modern. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland datenmäßig, verbraucherschutzrechtlich, keine Ahnung was, ob das funktionieren würde. Aber jeder, der dahin will, jetzt quasi mit einem Ticket, also für mich war das irrelevant, aber ich habe es natürlich mitbekommen, weil die anderen Teilnehmer, für die das alle natürlich relevant war, Du musst dir quasi die App holen, Intel Dome App. Und in dieser App ist dann ein Bild von dir hinterlegt, quasi wegen Gesichtserkennung, deine Kreditkarte und dein Ticket. Und du gehst dann rein und da muss dann auch gar nicht irgendwie groß irgendwas abgescannt werden, sondern die tausende Kameras, die da sind, merken, dass du es bist. Und dann kommst du rein. Und wenn du dir jetzt was zu trinken holen willst oder ein Trikot im Fanshop oder was auch immer, dann nimmst du nicht das Trikot oder dein Essen und bezahlst das, sondern du nimmst das und gehst dann. Und dann merken all diese Kameras, dass du es bist und dass du was gekauft hast und was du gekauft hast. Und dann wird das quasi automatisch dir berechnet und dementsprechend deine Kreditkarte belastet.
Wow.
Das ist crazy. Und Wartezeiten, wenn du auf die Toilette willst, jetzt in der Halbzeitpause direkt nach dem Spiel, gibt es nicht. Das funktioniert alles super rund und flüssig. Es gab einige Probleme bei einigen Reiseteilnehmern, dass da mit den Tickets was nicht funktioniert, dass sich die nicht in die App haben ziehen lassen. Das war bei mehreren Spielen ein Thema. Also es ist Technik, die begeistert, die jetzt aber noch nicht zu 100% funktioniert. Und wenn dann auf einmal, ja, 10 Minuten bevor das Spiel losgeht, als 18-Mann starke Reisegruppe noch nicht deine Tickets in der App hast, dann kommen einige schon ins Schwitzen. Das war nicht ganz so nice, hat aber am Ende des Tages trotzdem alles funktioniert. Und ansonsten, diese Arena ist crazy, alles topmodern, davon kann man ja ausgehen. Es ist ja kein Videowürfel, dieses Ding da oben,
ja,
ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe wirklich, gerade bei dem ersten Spiel, ich habe mehr nach oben geguckt, zu dieser Leinwand, zu dieser 360-Grad-Leinwand, als ich runtergeguckt habe zum Spiel. An jedem Platz hast du so Knöpfe, wo du dann kannst du abstimmen. Das sind bei der einen Halbzeitshow oder Auszeit waren irgendwie, wurden immer zwei Leute gezeigt und du musstest halt raten, sind die Friends, daten, verheiratet oder Coworker oder sowas, und dann hast du halt 4 Knöpfe und dann kann halt jeder da abstimmen. Das ist ganz cool, dass man da auch mit den Fans interagiert. Die Arena ist mega steil, geht ziemlich steil nach oben. Also du hast jetzt im Vergleich zu der Lakers Arena, wo hinter den Körben ja ist noch unendlich weit nach hinten geht, ohne dass es so richtig nach oben geht. Die Clippers Arena, da geht's quasi sofort, nachdem das Spielfeld, quasi das Parkett endet, geht's halt super steil nach oben. Du hast ja auf der einen Seite auch diese Wall, was wirklich ein massiver Vorteil ist, gerade wenn das Auswärtsteam in der zweiten Hälfte gegen diese Wall spielt an der Freiwurflinie. Da muss ich mich mal ein bisschen genauer in die Stats irgendwie reinarbeiten, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Clippers da einen großen, großen Freiwurfvorteil haben, weil gerade bei den 3 Spielen, wo ich war, da regelmäßig viele Freiwürfe gerade in der Crunch-Time verworfen wurden, wenn es gegen diese Wall ging. Ja, ansonsten sagt alles top modern, coole Presseplätze, der beste Presseraum, in dem ich jemals war, was Essen und Buffet angeht und Komfort. Also du denkst wirklich, du bist im VIP-Bereich und hast da so eine richtige Lounge und alles halt top schick und richtig fancy Food und natürlich auch Soft Ice und 4 verschiedene Arten von Popcorn, Chips ohne Ende, Getränke, Chips mit so 2 verschiedenen Nacho-Soßen, Käsesoßen, Brezeln, warmes Buffet, kaltes Buffet, Hotdog, Salatbuffet, coole Presseplätze auch, also die setzen einen da auch nicht unter das Hallendach. Das ist ganz nice gewesen. Und wie gesagt, beim letzten Game war dann auch Tier 1 Akkreditierung bei mir am Start, wo ich dann danach auch in die Kabinen durfte. Hab dann auch mit Isaiah Hartenstein noch ein kleines Interview geführt nach dem Spiel. Auch die Kabinen und die Katakomben, alles wirklich topmodern. Also die Clippers-Halle kann wirklich was, ist leider am Arsch der Welt da unten. Wenn du jetzt dein Hotel in Downtown hast, brauchst du halt noch mal eine Dreiviertelstunde hin und eine Dreiviertelstunde wieder zurück mit Uber oder mit dem Shuttle halt dann entsprechend noch länger. Aber das ist schon eine ziemlich beeindruckende Arena, die den Hype auf jeden Fall wert ist. Und vielleicht das Wichtigste, viel, 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 viel bessere Stimmung und Atmosphäre als bei den Clippers Heimspielen im Staples bzw. Krypto. Man merkt einfach, das ist was Eigenes und die Fans haben da Bock drauf und die Spieler haben Bock drauf. Und es ist wirklich die Arena der Clippers jetzt. Und sie sind nicht mehr einfach nur ein Mieter, der da eigentlich nicht so wirklich was drin zu suchen hat, weil es halt die Lakers Arena ist. Und das kam mir immer so vor, als ob die Clippers quasi in der Lakers Arena spielen, die halt dann einfach nur ein bisschen anders geschmückt wurde, und jetzt ist es halt wirklich Clippers. Und das in Kombination mit dem Rebranding des letzten Sommers, das hat auf jeden Fall was, und dementsprechend war das eine sehr, sehr coole Experience. Daumen hoch, muss ich meinen Hut vorziehen vor dem, was Steve Ballmer und die Clippers da gemacht haben, sehr coole Experience und auf jeden Fall Next Level.
Ja, nicht schlecht, das hört sich doch alles ziemlich, ziemlich cool an. Wir bleiben in L.A., weil wir nämlich 2 Fragen rund um die Lakers bekommen haben.
Ja, die erste Frage kam von Luis, und zwar werden die Lakers in die Conference Finals kommen, und die zweite von Luca, wen seht ihr eher in den Finals, LA oder Golden State?
Ich nehme mal an, dass er die Lakers meint, der Luca, oder? Oder hast du die Frage jetzt so verstanden, ja, ob eher die Clippers oder die Warriors in die Finals kommen?
Ja, wenn jemand LA sagt, dann meint man in der Regel die Lakers.
Gerade hast du noch die Clippers minutenlang hier hochgepusht mit ihrer neuen Halle und jetzt alles wieder zunichte gemacht mit einem Satz.
Muss man auch mal machen.
Ich würde ganz kurz ein paar Gedanken äußern zu dieser Warriors-Lakers-Geschichte und dann den Staffelstab direkt wieder an dich übergeben, weil du natürlich mit allgemeinen Lakers-Gedanken und wie du gerade so ihre Chancen einschätzt und so besser bedient bist als ich, zumal du jetzt auch live vor Ort warst. Ich habe mir mal den All-Star-Break-Zeitpunkt als Cut-Off-Point genommen und mir angeschaut, wie die Teams seitdem so performen. Und da muss man schon sagen, wir haben ja neulich auch über potenzielle Fragezeichen bei Contendern gesprochen und haben uns da sehr, sehr schwer getan, bei den Warriors überhaupt so was Konkretes zu finden. Die Warriors sind ziemlich geil drauf in letzter Zeit, obwohl Steph Curry jetzt gerade noch ausfällt. 13-4 seit dem All-Star-Break, fünftbestes Net-Rating, Offense Platz 11, wie gesagt, in einigen Spielen ohne Steph, was an sich dann auch schon sehr beeindruckend ist. Defense Platz 4, Jimmy Butler, oh Wunder, zeigt, dass er ein sehr, sehr guter Basketballspieler weiterhin ist. Das sieht schon alles ziemlich gut aus, was da in Golden State aktuell passiert. Und im Gegensatz dazu, bei den Lakers, ja, viel jetzt auch ohne LeBron natürlich. Luca hat das ein oder andere Spiel ausgesetzt, hast du auch gerade gesagt, gegen die Bucks zum Beispiel, als ihr dort wart. Diese ganze Defense-Geschichte ist leider wieder so ein bisschen den Bach runtergegangen. Also seit dem All-Star-Break ist es Platz 16 im Defensive Rating, Platz 19 im Offensive Rating. Das bedeutet ein buchstäblich durchschnittliches Net-Rating auf Platz 15. Trotzdem noch eine solide Bilanz mit 12-8. Aber wenn wir das Momentum und die aktuelle Form betrachten, finde ich es trotzdem eine spannende Frage. Ich finde, man kann es vielleicht differenzieren. Wenn du mich jetzt fragst, wer kommt wahrscheinlicher in die Conference Finals, dann würde ich aktuell mit Golden State gehen. Wenn du aber sagst, wer kommt wahrscheinlicher in die Finals, dann würde ich vermutlich trotzdem noch mit den Lakers gehen, einfach weil das Ceiling nochmal deutlich höher ist, glaube ich, mit Luka und LeBron. So einfach ist es, denke ich. Also alle Fragezeichen, was die Center-Position und die Defense angeht. Ich glaube, die Lakers haben eine bessere Chance, OKC oder Denver zu schlagen, weil sie dieses Ass im Ärmel haben, dieses Potenzial, dass, okay, gegen Denver vielleicht nicht und gegen OKC hast du mit Shea auch die Frage, wie er sich schlägt. Aber die Lakers haben in jeder Serie im Westen die Chance, zwei der drei besten Spieler zu haben oder vielleicht sogar die beiden besten Spieler zu haben in den anfänglichen Runden. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und da, klar, bei Golden State könntest du diesen Case mit Curry und Butler auch machen aktuell. Aber also du verstehst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, das Ceiling der Lakers ist einfach nochmal ein Stückchen höher. Aber der Floor der Warriors ist wahrscheinlich ein bisschen höher. Ich finde es sehr schwierig zu beantworten. Aber wenn du mich jetzt ultimativ, wenn ich mich festlegen müsste, wer kommt eher in die Finals, die Lakers oder die Warriors, würde ich schon noch die Lakers sagen, obwohl halt die Warriors, wie gesagt, aktuell deutlich besser drauf sind.
Wen hättest du denn vorne in einer potenziellen Erstrundenserie, die ja sehr gut auch passieren kann? Stand heute.
Ja, da habe ich mir jetzt natürlich geschickterweise gar keine Gedanken drüber gemacht. Hätte ich mal machen sollen im Zuge dieser Frage. Bauchgefühl aktuell wäre ich eher auf Warriors Seite. Aber ich fühle mich absolut nicht wohl mit dem Pick.
Ja, ich kann jetzt hier gut über die Lakers reden, weil ich sie ja neulich nicht mit drin hatte in meiner Top 5 der besten Zukunftsaussichten. Das heißt, wenn ich jetzt heute gut über die Lakers rede, kann mir niemand vorwerfen, dass ich immer gut über die Lakers rede und sie immer vorne sehe, weil da habe ich es ja nicht getan. Nein, Spaß beiseite. Für mich gibt es drei ernsthafte Verfolgerteams der Thunder in der Western Conference und diese drei Teams lauten Denver, die Lakers und die Golden State Warriors. Und ich gebe allen drei Teams eine ähnliche Chance, der Conference-Finals-Gegner der Thunder zu werden. Und ich gebe allen drei Teams eine ähnliche Chance, dann auch entsprechend in die Finals zu kommen. Du hast es, denke ich, sehr treffend auf den Punkt gebracht. Die Warriors haben weniger Schwächen als die Lakers, weniger akute Baustellen. Und sie haben einfach auch aufgrund ihrer Defense und Curry-Star-Power und dem Coaching und diesem eingespielten System, diesen gewissen Floor, den die Lakers nicht haben. Wir wissen eher, was wir von den Warriors bekommen, als dass wir wissen, was wir von den Lakers bekommen. Die Lakers sind eine größere Wundertüte und es kann mehr schwanken. Das High der Lakers ist höher als das der Warriors, aber das Low der Lakers ist niedriger als das Low der Warriors, weil am Ende die Fragezeichen, wie hält die Defense in den Playoffs? Wir wissen es nicht. Wir wissen, wie Steve Kerr in den Playoffs coacht, wir wissen nicht, wie JJ Redick in den Playoffs coacht. Ist Luka fit? Ja, nein, wissen wir nicht. Sicherlich sind Steph und Butler und Green jetzt auch nicht das sicherste Trio in Sachen, wissen wir, ob sie spielen werden. Aber bei Luka und LeBron gibt's in meinen Augen mehr Fragezeichen als bei den 2 bis 3 besten Spieler der Warriors, ob sie fit sein werden und wie ihr Fitness- und Gesundheitslevel in den Playoffs aussieht. Deswegen sehe ich beide Teams auf einem ähnlichen Level. Aber, und das ist die alte Regel, es gibt so gewisse Spieler in der NBA, gegen die setzt du nicht in einer Playoff-Serie zwischen 2 ähnlich starken Teams.
Und zu denen gehört Rui Hachimura.
Es gibt in den letzten 10 Jahren in der NBA, wie viele Spieler gibt es und gab es, auf die es zutrifft, dass du sagst, wenn beide Teams ähnlich gut sind, dann verlierst du die Playoff-Serie nicht mit diesem Spieler. Das ist LeBron James und das ist Luka Doncic. Selbst ein Jokic hat letzte Saison eine Playoff-Serie verloren gegen ein Team, was jetzt nicht unbedingt besser war als sein Team. Man kann Jokic hier vielleicht noch mit reinpacken, aber abgesehen davon, das trifft nicht auf Giannis zu, das trifft nicht auf Steph zu, das trifft auch nicht auf SGA zu. So, das sind LeBron und Luka. Und natürlich ist LeBron nicht mehr der Spieler, der er mal war. Und Luka ist aktuell auch nicht der Spieler, der er mal war. Was schade ist mit 26. Aber du hast halt hier 2 Spieler bei den Lakers, die halt in der Regel keine Playoff-Serie verlieren, wenn es wirklich eine Chance gibt, diese Serie zu gewinnen. Und deswegen fällt es mir schwer, in einer potenziellen Serie der Lakers gegen Denver, gegen die Warriors, halt gegen... Du setzt nicht gegen Luka Doncic, außer... Der Gegner ist übermächtig. Und selbst dann gibt Luka dir zumindest eine theoretische Chance. Und deswegen fällt es mir schwer, hier zu sagen, dass die Warriors eher in die Conference Finals kommen. Zumal die Lakers auch in der Tabelle noch vor ihnen sind, Heimvorteil hätten. Und dementsprechend gehe ich hier bei der 2. Frage, die von Luka kam, gehe ich mit LA. Und bei der 1. Frage, werden die Lakers in die Conference Finals kommen? Ich glaube, dass die Lakers von den 14 Teams im Westen, die nicht OKC heißen, die beste Chance hat, in die Conference Finals zu kommen, würde aber wie gesagt das aufteilen auf Denver, die Warriors und die Lakers, denen ich hier die besten Chancen gebe und die restlichen Chancen verteilen sich dann auf Teams wie die Clippers und Timberwolves und Rockets und Grizzlies. Das wäre dann halt diese 2. Verfolgergruppe. Also der Westen ist OKC, die 1. Verfolgergruppe und dann die 2. Verfolgergruppe und dementsprechend sehe ich hier die Lakers vorne, aber es ist auf gar keinen Fall so, dass wir hier sagen, Alter, alles deutet hier hin auf eine Conference-Finals-Begegnung zwischen den Lakers und Thunder. Am Ende werden die Lakers 4., haben dann vielleicht ein günstiges Matchup gegen Houston oder so in Runde 1, aber treffen halt in Runde 2 auf OKC. Deswegen aktuell sehr, sehr schwer zu sagen, der Westen ziemlich unpredictable.
Ja, so das kann man so stehen lassen, glaube ich. Wollen wir weitermachen mit den nächsten beiden Fragen?
Ja, lass uns weitermachen.
Die erste kam von Sven auf YouTube. Von welcher aktuellen Spielart eines Coaches seid ihr die größten Fans? Und die habe ich dann hier jetzt auch noch mit reingenommen von dem geschätzten Kollegen Andy vom Airball-Podcast. Liebe Grüße nach Dresden. Kann man Kenny Atkinson als einen der 3 besten Coaches der Liga sehen? Also nicht für die Saison, sondern auf die Karriere. Die Leistung bei den Nets, der unerwartete Titel der Warriors und jetzt das mit den Cavs.
Vielleicht die erste Frage von Sven schwierig zu beantworten, weil man halt auch häufig nicht so richtig weiß, okay, wie viel Impact auf das System hat jetzt wirklich der Head Coach. Also prominentes Beispiel sind natürlich die Denver Nuggets, wo die Offense halt nicht aus der Feder von Michael Malone stammt hauptsächlich, sondern von David Adelman.
Achso, ich dachte, du willst drauf raus oder Nikola Jokic. Und dann wollte ich sagen, ja, wer weiß, vielleicht bei einem anderen Coach wäre Nikola Jokic einfach so ein Miles Turner Rimrunning Stretch Big.
Ja, deswegen das immer so ein bisschen schwierig, darunter zu brechen. Es fällt mir schwer, also die Frage fiel mir wirklich schwer, weil es gibt in der Saison jetzt nicht so diesen einen Head Coach, wo ich sage, Alter, dieses offensive System, das ist irgendwie komplett bahnbrechend. Also Vor 2 Jahren hätte ich vielleicht noch den Ex-Sacramento Kings Head Coach hier genannt. Wir haben über das Grizzlies Offensivsystem geredet, was jetzt allerdings auch nicht perfekt ist. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen langweilig mit Mark Dagnett gehen, arbeite gerade an einem Breakdown zu Isaiah Hartensteins Passing. Habe deswegen ein bisschen mir genauer anguckt, was die Thunder offensiv machen, und das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Du hast natürlich eine sehr Pick-and-Roll-lastige Offense, die jetzt aber auch nicht klassisch immer Guard und Big Man ist, sondern viel Guard für Guard, Pick-and-Roll, viele Go-Screens, jeder Screen der für jeden. Du hast allerdings auch jetzt mit Isaiah Hartenstein im Kader ganz viele Möglichkeiten in Sachen Delay-Actions, in Sachen Horns-Formation, in Sachen Off-Ball-Screens, Spielzügen, am Perimeter, Elbow-Plays, sehr, sehr viel Off-Ball-Movement da mit dabei, sehr, sehr viele Cuts, sehr, sehr viele, sehr interessante taktische Mittel und Wege, Defenses auszuhebeln, die jetzt nicht nur auf der individuellen Klasse von SGA beruhen. Also das ist schon ein sehr, sehr schönes Offensivsystem, und defensiv, ja, die Thunder auch natürlich nicht sehr, sehr gut, was jetzt auch nicht nur mit ihrem Personal zu tun hat. Deswegen Mark Dagnett wahrscheinlich hier mein Tipp.
Mhm.
Was sagst du?
Ich würde, also mir ist sofort Mike Malone in den Sinn gekommen, aber das ist natürlich völlig richtig, was du sagst, dass wir nicht genau wissen, aus wessen Feder das kommt, beziehungsweise in Denver wissen wir, dass es eher weniger aus seiner Feder kommt, und dann auch wieder die Frage, wie viel davon ist einfach die Persönlichkeit und der Spielstil von Nikola Jokic, aber rein zum Zuschauen. Und wenn ich jetzt crediten, also wenn ich den Head Coach Credit geben müsste für das Offensivsystem des Teams, Punkt, dann müsste man da Mike Malone schon nennen, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, den Nuggets zuzugucken. Ich würde Taylor Jenkins nennen, weil mir eben diese neue Grizzlies-Offensive, und auch da, wir wissen nicht genau, aus wessen Feder das kommt, aber ich finde, es macht einfach Spaß zuzugucken, auch wenn es hier und da noch Ecken und Kanten hat. Mark Dagnall ist natürlich absolut ein guter Pick, gar keine Frage. Und ich würde dann tatsächlich, und dann können wir vielleicht übergehen zur zweiten Frage von Andy, ich würde da Kenny Atkinson schon auch irgendwo mit reinschmeißen, safe. Weil ich finde, dass ich mag es immer besonders, bei einem Team oder bei einem Coach zu sehen, wie Spieler in neue Rollen gebracht werden und dann zum Vorschein kommt, dass sie sehr gut funktionieren in diesen neuen Rollen. Und ich finde, das hat er dieses Jahr vor allem natürlich mit Evan Mobley gemacht, aber auch mit dem Garland-Mitchell-Duo. Die Defense funktioniert super. Es ist einfach viele, viele schöne und gute Dinge, die Kenny Atkinson da dieses Jahr macht. Trotzdem, also ich nehme mal an, Andy meint Top 3 der aktuellen aktiven Coaches. Weil wenn wir da noch die Phil Jacksons und die Popovichs und so mit reinnehmen, dann ist Kenny Atkinson natürlich ganz weit weg von der Top 3. Ich denke mal, er meint die aktuellen NBA-Coaches. Und auch da, ich finde es halt super, super schwierig, weil einer der großen Gradmesser für Coaches ist ja, wie performen sie in den Playoffs? Wie gut können sie Adjustments umsetzen von Spiel zu Spiel? Wie schlagen sie sich in dieser Schachpartie innerhalb einer Playoff-Serie, innerhalb eines Playoff-Runs? Und da haben wir halt einfach im Prinzip bei Kenny Atkinson überhaupt keine Ahnung. Also klar, er war jetzt bei den Warriors Assistant in den letzten 3 Jahren, unter anderem mit der 22er Championship. Was man so hört, hatte er da auch einen sehr, sehr großen Anteil dran im Staff von Steve Kerr. Aber auch da wieder, es ist für uns aus der Ferne einfach unmöglich zu beurteilen, was da hinter den Kulissen abgeht. Wie groß war jetzt der Anteil von Kenny Atkinson? Oder war es dann eben doch Steve Kerr, der da hauptverantwortlich noch am Steuer saß? Du könntest vielleicht sogar die Performance von der französischen Nationalmannschaft bei Olympia, die er ja im Sommer geleitet hat, randomerweise, was ich jetzt im Nachhinein gelesen habe, er war wohl als Spieler ein paar Jahre in Frankreich und so, aber damals, erinnere ich mich noch, war das sehr, sehr random, als man da plötzlich Kenny Atkinson an der Seitenlinie gesehen hat. Aber auch da habe ich jetzt gelesen, er hat einfach sehr, sehr viel von dem, was Vincent Collier, der legendäre französische Coach, der vor ihm im Amt war und anscheinend ein guter Freund von ihm ist, hat er halt vieles übernommen und verfeinert und weitergebildet. Und klar, diese Brooklyn Run 2019 mit dem D'Angelo Russell und Jared Dudley und auf der Bank getanzt Team, das war schon alles ziemlich cool. Dass er dann gefeuert wurde und Steve Nash implementiert wurde als neuer Coach, da konnte er wahrscheinlich tatsächlich wenig für. Aber wir haben ihn halt jetzt in seiner Karriere als Head Coach, haben wir ihn in genau einer Playoff-Serie gesehen. Und das war 2019, als man den Sixers mit dem 7th-Seed-Brooklyn-Team zumindest ein Game abluchsen konnte, aber dann mit 1-4 dann doch ziemlich sang- und klanglos ausgeschieden ist. Und deswegen tue ich mich sehr schwer, Kenny Atkinson, so sehr ich ihn mag und so sehr ich das schätze, was er bei den Cavs gemacht hat, da da in irgendwelche Top 3, Top 5, whatever Diskussionen reinzubringen, weil es gibt einfach immer noch einige Coaches in der Liga. Steve Kerr, Ty Lue, Eric Spoelstra und Co. Bei denen wir wissen, was wir kriegen in den Playoffs, nämlich sehr gutes Coaching.
Dem Ganzen habe ich nicht wirklich viel hinzuzufügen. Die besten Coaches der NBA werden vor allem halt daran auch gemessen, was sie in den Playoffs leisten, wie sie es schaffen, in den Playoffs das Maximum aus ihren Teams rauszukitzeln. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass wir in ein paar Monaten über Kenny Atkinson als einen der besten Head Coaches der Liga reden, wenn er die Cavaliers zum Titel coacht, wer weiß. Aber Stand heute kann er da einfach noch nicht drin sein in dieser Diskussion, weil wir Coaches wie Eric Spoelstra, Ty Lue, Steve Kerr und andere hier auf jeden Fall noch vor ihm sehen sollten, meiner Meinung nach zumindest. Aber die Voraussetzungen sind da und er hat in seiner Karriere bisher auch immer wieder gezeigt, dass er ein fantastischer Coach ist. Und es würde mich nicht schocken, wenn wir in ein paar Jahren über ihn reden, auch als einen der besten Coaches. Aber Stand heute wissen wir das halt noch nicht. Und wenn die Cavaliers jetzt dann vielleicht in Runde 2 oder so ausscheiden und er in dieser Serie auch outcoached wird, dann ist es vielleicht eine ganz andere Diskussion. Ähnliches Sache ist bei dem Coach, den ich ja gerade bei der ersten Frage gesagt habe, Mark Dagnall, hat in einer Serie in seinem Leben gecoacht in den Playoffs und hat da nicht gut ausgesehen. Wenn wir uns zurückerinnern, er wurde gnadenlos outcoached von Jason Kidd in der zweiten Runde letzte Saison.
Der davor und nicht zwingend als der allergrößte Taktiker bekannt war.
Ja, und wer weiß, was jetzt ist. Die Voraussetzungen sind gut und er macht einen Top-Job bisher. Aber lass ihn nochmal eine richtig schlechte Serie haben und lass die Thunder vielleicht mal ausscheiden in den Semis oder in den Conference Finals. Dann führen wir eine ganz andere Diskussion auf einmal, und zwar, ob er der langfristig optimale Head Coach ist. Deswegen, das ist eine Frage, die ich gerne auf einen späteren Zeitpunkt auf jeden Fall vertagen würde. Witzig, dass du gerade die Playoffs 2019 angesprochen hast. Das war mein erstes Jahr als NBA-YouTuber und ich kann mich noch erinnern an mein Video-Breakdown über Ben Simmons' Lockdown-Defense in dieser Serie gegen D'Angelo Russell, wo ich auch so zum ersten Mal ein bisschen tiefer rein bin in so defensive Playoff-Schemes und sich da einfach so eine komplett neue Welt offenbart hat und ich davor noch nie irgendwas von, keine Ahnung, Ice Drop Coverage gehört habe in meinem Leben. The early days. Lange her, Alter. Lange her. Dass wir auch über Ben Simmons als einen Playoff Game Changer reden. Und ein Video auf YouTube erscheint, wie D'Angelo Russell in den Playoffs gestoppt wurde und wie gegen ihn gegameplant wurde als Priorität. Lange her, Alter. Sehr lange her. Lass uns weitermachen. Die nächste Frage kam von Fabian, und zwar: Wäre es aus eurer Sicht nicht auch verdient, wenn Dyson Daniels DPOY werden würde? Ich denke, da müssen wir nicht erst viele Worte drüber verlieren, da haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal drüber geredet in letzter Zeit.
Nein, es wäre nicht verdient, einfach weil, und da hast du recht, da hört euch gerne unsere Folge zu den Verteidigertypen und der Entschlüsselung von Defense in der NBA, das ist nicht allzu lange her, dass wir das gemacht haben. Wir haben in der Awards-Update drüber gesprochen. Das ist generell einer der Grundsätze, die wir immer wieder ansprechen. Ein primärer Rim-Protector oder selbst ein Roamer, ein sehr, sehr guter Help-Verteidiger, der auch oftmals nahe am Ring agiert, sind einfach im Großen und Ganzen wertvoller als ein, wie es Dyson Daniels ist, Perimeter-Kettenhund, der in dem, was er macht, unfassbar gut ist und der dann auch noch als Help-Verteidiger sehr, sehr gut ist. Im Teamverbund, aber der halt einfach nicht den Impact haben kann auf eine Defense wie dieser Spielertyp Rudy Gobert, Jared Allen, Victor Wembanyama und wie sie alle heißen, Jaren Jackson Jr. Und das ist ja auch der Grund, und das ist völlig gerechtfertigt, dass auch in den letzten Jahren sehr, sehr wenige Perimeter-Spieler diesen Defensive Player of the Year Award gewonnen haben. Um genau zu sein, in diesem Jahrtausend genau 4. Und du darfst jetzt gerne mal raten, was diese 4 gemeinsam haben, nämlich 2022 Marcus Smart, 2016 Kawhi Leonard, 2015 Kawhi Leonard und 2004 Meta World Peace. Die haben alle...
Steel Leader?
Nö, das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber die haben alle entweder bei der besten oder zweitbesten oder drittbesten Defense der Liga gespielt. So. Ja. Marcus Smart 22, die Celtics hatten die beste Defense, ebenso die Spurs 2016. 2015 die Spurs knapp hinter den Warriors, nur in Anführungszeichen die zweitbeste Defense. Und bei Matt Wald Pierce fand ich ganz witzig, die Pacers 2004 hatten die drittbeste Defense. Und die beiden, die vor ihnen waren, waren zum einen die Detroit Pistons. Das war ein ganz klassischer Fall von Voter Fatigue, weil Ben Wallace hatte die zwei Depoys davor und die zwei danach gewonnen. Und dann natürlich die Spurs, wo bis heute als einer der größeren Skandale gilt, dass Tim Duncan nie Defensive Player of the Year geworden ist. Also selbst wenn es mal passiert, und das ist schon wahnsinnig selten, und diesen Award gibt es seit 1983. Die ersten beiden Jahre hat Sidney Moncrief von den Bucks gewonnen, das war ein Perimeterspieler. 1988 Michael Jordan, 1996 Gary Payton, und das war's. Und sonst waren alle anderen Defensive Player of the Year, waren Big Men. Oder zumindest so Hybrid, so Giannis, Draymond, solche Leute, die ja jetzt auch keine primären Rim Protector sind, aber die halt trotzdem als Bigs einzustufen sind. Dennis Rodman und wie sie alle heißen. Selbst wenn es mal passiert, dass ein Perimeterspieler Defensive Player of the Year wird oder zumindest richtigen Buzz bekommt, so wie jetzt ein Mikal Bridges zum Beispiel vor 2 Jahren oder wann war das mit Phoenix, dann ist es halt, weil er bei der besten oder bei einer der besten Defenses der Liga spielt. Und das ist halt bei Dyson Daniels auch nicht der Fall, weil die Hawks haben die 17. beste Defense der Liga. Was mit dem Personal wahrscheinlich sogar schon beeindruckend ist. Ja, das ist mein Case dagegen. Und den wirst du unterschreiben, nehme ich mal an.
Ja, also die Hawks haben ein 115,8er Defensive Rating mit Dyson Daniels auf dem Parkett in dieser Saison in 2269 Minuten, 43er Percentile. Das ist nicht unbedingt gut. Das wäre schlechter, wenn er nicht auf dem Parkett stehen würde.
Und was hast du gesagt? 115,8? Hast du gesagt 115,8? Was war der genaue Wert? Das ist sogar ein Tick schlechter als das gesamte, also als das gesamte Team.
Ja, Defensive und das, obwohl Rating. Er halt einen herausragenden Job macht, was einfach zeigt, dass egal wie gut er diesen Job macht, sein Impact hält sich in Grenzen im Vergleich zu dem, was primäre Rim Protector für Aufgaben haben. Aber hey, die Saison, durch die Wemby-Verletzung, durch die vielen Ausfälle von Chet Holmgren, ist es wide open. Ich habe gehört, Draymond Green ist sehr in der Conversation gerade, aber auch der muss erstmal die 65-Spiele-Marke knacken. Da muss er so ziemlich jedes der verbleibenden Games absolvieren, was natürlich auch alles andere als sicher ist. Ja, also da würde ich dann doch schon eher mit Mobley gehen, mit Triple J oder halt entsprechend sogar mit Draymond Green. Aber lass uns weitermachen.
Gerne.
Mit einer Frage, die sich nicht ganz so leicht beantworten lässt wie die gerade.
Die kam nämlich von Louis auf Twitter. Was sollten die Nuggets im Sommer machen? Ich bin ja dafür, MPJ wegzutraden. Ja, was sollten die Nuggets im Sommer machen? Vielleicht erstmal in einer perfekten Welt, wenn wir noch nicht davon ausgehen, dass die Besitzer vermutlich sich wieder sträuben werden, großartig Geld auszugeben.
Also erst einmal habe ich gelesen, dass von Michael Porter Juniors 40.806.150 Dollar, die er 2026/27 verdient, nur 12 Millionen garantiert sind.
Mhm.
Die, wusste ich auch nicht. Steigt auf
vor,
17
vor der
Millionen. Mhm. Wenn er zwischen 2021 und 2026 ein All-Star wurde bzw. werden wird, ist er bisher nicht geworden. Und es würde mich wundern, wenn er in der kommenden Saison All-Star wird. Dann muss er einen sehr, sehr großen Sprung machen bzw. müssen sich viele verletzen. Also dann steigt es auf 17 Millionen. Und hier steht, and will increase to full if his team has not requested waivers on him on or before 48 hours prior to the start of the 2026-27 moratorium period. Ja, also auf jeden Fall, es ist nicht alles garantiert, was ja eventuell auch dann einen Einfluss haben könnte auf seinen Trade-Wert, weil man halt, wenn man für Michael Porter Jr. tradet, nicht die vollen 40.806.150 Dollar aufnimmt, sondern sehr wahrscheinlich sehr, sehr viel weniger, und danach ist ja auch dann schon der Vertrag vorbei. Verdient diese Saison 35 Millionen, nächste Saison 38, das ist dann noch vollständig garantiert. Die Nuggets haben Stand jetzt 203 Millionen Dollar in den Büchern in der kommenden Saison. Dadurch, dass Jokic so viel verdient, Murray ja da die Verlängerung reinkickt, die beiden verdienen über 100 zusammen. Dann hast du natürlich noch von Gordon die 22, von MPJ die 38. Es ist schwierig. Ist Michael Porter Jr. 38 Millionen Dollar wert? Nein. Aber auch hier wieder, es ist die gleiche Geschichte wie mit KCP, was ich im Sommer gesagt habe. Die Nuggets werden KCP mehr vermissen, waren meine Worte, als dass er den Magic weiterhelfen wird, weil Denver ihn einfach nicht adäquat ersetzen kann. Und ich wüsste nicht, inwiefern sie Michael Porter Jr. adäquat ersetzen können, wenn sie ihn traden. Und dann ist halt wahrscheinlich der bessere Weg, ihn zu behalten und ihn auch über zu bezahlen und vielleicht zu hoffen, dass da noch irgendwas kommt, weil so alt ist er jetzt auch noch nicht. Alter, aber keine Ahnung, was Denver machen soll. Es hängt sehr viel davon ab, wie man jetzt in diesen Playoffs drauf ist. Murray sieht sehr gut aus in den letzten Wochen und Monaten. Jokic ist immer noch der mit Abstand beste Spieler der Welt. Wenn dieses Team jetzt in die Finals kommt oder sogar Meister wird, was ich nicht glaube, aber was ja jetzt nicht auszuschließen ist, dann muss man gar nichts machen an diesem Kader. Wenn es jetzt allerdings wieder ja endet, bevor die Conference Finals angefangen haben, dann wird man schon ernsthaft diesen Kader blicken müssen, aber viel Flexibilität hat man nicht. Besonders viele Assets hat man auch nicht mehr. Und Michael Porter Jr. ist 38 Millionen loszuwerden, die er kommende Saison verdient, ist jetzt auch nicht die allerleichteste Aufgabe. Deswegen, hast du irgendwie eine bessere Antwort, einen besseren Fahrplan für die Nuggets?
Absolut nicht. Ich frage mich gerade, diese 22,8 Millionen Spieleroption von Gordon, der ja schon eine Vertragsverlängerung verhandelt hat für dann ab 2026, die sind dann schon mit drin in diesen, also bei mir sind es, bei BKRF und bei Sporttrack sind es 199,5, die die Nuggets schon haben für nächstes Jahr. Was stand jetzt schon die vierthöchste Gehaltspayroll der Liga ist, hinter Boston, Phoenix und Cleveland. Und die Luxussteuergrenze liegt bei 188 ungefähr. Projected, das ist ja noch nicht ganz fix, aber also sie werden auf jeden Fall in der Luxury Tax sein. Außer diese, ich muss es mal kurz überschlagen. Da ist die Gordon-Spieleroption schon mit drin wahrscheinlich, oder? Ich rechne mal kurz durch. 55 Jokic, 46, 38 Porter. Jetzt nehmen wir die mal mit rein für Gordon. Sagen wir mal 23. Du hast Zignaggi mit 8. Du hast Christian Brown mit 4,9. Das ist noch eine Teamoption, aber dann musst du dir spätestens nächsten Sommer drüber Gedanken machen, wie du den halten willst. Das könnte dann halt leider wieder so eine KCP-Situation werden, dass man den vielleicht ziehen lässt, was natürlich ziemlich fatal wäre. Du hast eine Teamoption bei Julian Strother. Du hast eine Teamoption bei Peyton Watson. Gehen wir mal davon aus, dass sie die ziehen. Und dann hast du Jalen Pickett und Hunter Tyson noch für jeweils knapp über 2. Und dann bist du bei 189. Okay, jetzt habe ich hier und da mal abgerundet und so. Aber wie kommen denn dann? Sind dann die Spieleroptionen von Saric und Westbrook wahrscheinlich sogar auch noch mit drin? Und dann kommen wir auf diese 199. Naja, okay. Also Saric und Westbrook jeweils eine Spieleroption über 5,4 beziehungsweise 3,5. Also bei Westbrook würde ich einfach darauf hoffen, dass er die zieht und ich ihn so dann behalten kann. Bei Saric bin ich mir nicht sicher, ob ich darauf hoffen würde, dass er die zieht. Es ist super schwer. So, ich weiß halt nicht, ob der Wert für MPJ wahnsinnig hoch ist. Und ich bin auch bei dir. Ich finde, man muss definitiv jetzt erstmal den Playoff-Run abwarten, bevor man da großartige Schlüsse zieht. Weil Jamal Murray war zwar schwankend jetzt im Laufe des Jahres, aber hier und da sah er halt aus wie der Jamal Murray, den du brauchen würdest in einem tiefen Playoff-Run. Wenn sich rausstellt, ich bin nicht wahnsinnig optimistisch, aber wenn sich rausstellt, dass er dieser Jamal Murray sein kann, dann gefällt mir halt auch Michael Porter Jr. als dritte Option. Klar, trotzdem überbezahlt mit 38 Millionen, aber der wäre dann ja eine sehr gute dritte Option in diesem Team.
Ja.
Wenn Jamal Murray nicht das sein kann und Michael Porter dann ab und zu mal in die Rolle der zweiten Option rutschen muss und so, dann wird's halt schneller mal gruselig. Abwarten. Wie werden sie sich schlagen jetzt in den Playoffs? Was für einen Jamal Murray sehen wir? Und dann erst entscheiden, passt Michael Porter Jr. noch in dieses Team? Und selbst wenn du dich dann entscheidest, ihn wegtraden zu wollen, würde ich auf jeden Fall mal meine Erwartungen runterschrauben, was da zurückkommt.
Ja, schwierige Situation. Noch schwieriger sieht's bei den Sacramento Kings aus. Da hat Tim auf X uns gefragt, als Kings-Fan, mein Beileid, weiß ich, dass aktuell viel über eine potenzielle Vertragsverlängerung von Keegan Murray gesprochen wird. Wie viel bietet man ihm? Neben Murray können natürlich auch die anderen Spieler des 2022er Drafts nun eine vorzeitige Verlängerung bekommen. Sprecht doch gerne mal darüber.
Ja, dann sprechen wir doch mal darüber. Auch eine sehr schwierige Frage. Ich denke mal, wenn wir vielleicht ein paar Worte zu den anderen Spielern erstmal verlieren. Also für mich gibt es in dieser Draft-Class drei No-Brainer Rookie Max Extensions. Und das sind Paolo, Chet Holmgren und Jalen Williams. Kurioserweise zwei davon bei den Oklahoma City Thunder. Mhm. Da stimmst du mir zu, oder? Oder glaubst du, bei Chet oder J-Dub gibt's irgendwie was dran zu rütteln?
Nein, überhaupt nicht.
Okay. Und dann, ja, bist du halt in, also würde ich Keegan Murray schon so in die nächste Kategorie. Also wahnsinnig viele potenzielle All-Stars oder Star-Rollenspieler oder so. Du hast dann einen Jabari Smith, du hast Jaden Ivey, du hast Benedict Mathurin, Dyson Daniels da jetzt wahrscheinlich durch diese Breakout-Season in Atlanta irgendwie da mitzunennen. Jalen Duren hat eine sehr gute Saison, aber das ist dann so die Kategorie, von der wir sprechen. Und da würde ich sagen, gehört Keegan Murray dann da schon mit rein, aber sicherlich ans obere Ende von diesem Tier, zusammen mit jemandem wie Ivy. Ja, weiß nicht. Also wenn wir von 4 Jahren ausgehen, so in dieser 110 bis 130 Millionen Range wird er wahrscheinlich schon sein, was sich viel anhört. Aber wenn wir bedenken, dass zum Beispiel Trey Murphy letztes Jahr 4 Jahre 112 Millionen gekriegt hat, für einen Spieler wie Keegan Murray, der ja wahrscheinlich dann doch ein sehr, sehr wertvoller Rollenspieler sein wird, über hoffentlich mehrere Jahre in dieser Liga. Das ist dann so die Range, in der wir uns wahrscheinlich befinden werden. Also ich glaube, so 4 Jahre 120 wäre mal ein guter Gradmesser, so Pi mal Daumen, oder?
McDaniels hat 131 für 5 bekommen, Barrett 107 für 4, Vassell 135 für 5, Murphy 112 für 4.
Jalen Suggs 150 für 5.
Ist Murray besser als einer dieser Spieler? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee.
12,5 Punkte pro Abend, was runtergegangen ist. 116er Offensivrating leicht runtergegangen. 55% to Shooting runtergegangen. Ja, schwierig in so einem Team mit diesen Turbulenzen konstant zu performen. Das muss man ihm sicherlich lassen. Aber ich war höher, was Keegan Murray angeht, nach seiner Rookie-Season, als ich es jetzt bin. Und das ist selten ein gutes Zeichen. Ich denke, dass er sich in dieser Range auch dann wiederfinden wird. Wir dürfen nicht vergessen, diese gerade angesprochenen Verträge waren letzten Sommer. Das Salary Cap ist jetzt ja natürlich dann wieder um 10% gestiegen. Das heißt, es ist jetzt nicht 100% perfekt, das dann zu vergleichen mit dem, was jetzt Spieler in der Vergangenheit bekommen haben. Ich denke, dass es sich irgendwo in dieser 100er Range. Also wenn du am Ende ein 4-Jahres-Deal gibst für 25 im Schnitt pro Jahr, dann glaube ich, ist es fair für beide Seiten. Weniger wird schwierig und selbst wenn du ihm 100 für 4 anbietest, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er auf sich selber wettet und Restricted Free Agent wird. Das halte ich für gar nicht mal so ein unrealistisches Szenario, dass die Kings und Murray da ein bisschen auseinander sind, dass die Kings, auch weil sie halt so viel in den Büchern schon haben, hesitant sein werden, um ihm deutlich mehr als die 100 zu geben, dass er aber finden könnte, dass er deutlich mehr als 100 verdienen sollte und dass man sich deswegen vielleicht nicht einigen kann und dann geht's in die Restricted Free Agency. Aber McDaniels ist für mich ein besserer Spieler als Murray. Trey Murphy, gut, hat sein Deal bekommen, bevor er jetzt so eine Art Breakout in dieser Saison hatte. Aber Trey, die Kings gucken halt dann auf den Trey Murphy Deal und sagen, Alter, gucke, was er bekommen hat und Murray ist nicht so gut wie Trey Murphy. Deswegen, RJ Barrett, ist Murphy besser als RJ Barrett? Wahrscheinlich auch nicht. Also unter 20 Millionen pro Jahr geht's nicht, aber 30 Millionen pro Jahr wären mir wahrscheinlich auch zu viel. Also 100 auf 4, das wäre was, wo ich mich aneigne. Ansonsten gehe ich hier natürlich komplett mit, wir haben diese 3 Rookie-Max-Leute und dann sticht aber niemand heraus. Also ich habe da niemanden, der auch nur in die Nähe dieses Max-Deals geht von dieser Draft-Klasse. Wir haben, glaube ich, einen Redraft gemacht des 2022 Jahres. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr komplett erinnern, wie da die Reihenfolge war. Murray war auf jeden Fall weiter oben, also er ist auf jeden Fall dann einer, der mehr verdienen sollte als viele der anderen, aber es ist schwierig einzuschätzen, weil wir eigentlich über einen Spieler reden, der klasse reingestartet ist, aber das hat dann so ein bisschen stagniert, das spielerische Wachstum leider in den letzten 1 bis 2 Jahren, das halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt in einem Jahr, in dem du dann eigentlich für diesen neuen Vertrag, für die Verlängerung spielst, halt dann eher einen Schritt zurück zu machen, selbst mit all diesen schlechten Rahmenbedingungen, das ist nicht optimal für ihn.
Ich versuche gerade rauszufinden, wo ich ihn in eben jenem Redraft hatte. Wann haben wir das denn gemacht? Das müsste dann
letzte Saison in Richtung Ende Regular Season. Vor letzte ziemlich genau Saison. Einem Jahr, möchte ich sagen.
Das heißt, es müsste in Season 2 des Podcasts gewesen sein. Ah ja, da haben wir's. Folge 70 war das. Lang ist's her, in grauer Vorzeit. Wir sind inzwischen fast beim Doppelten. Folge 124 bekommt ihr heute auf die Ohren. Und ich hatte, ja super, ich habe mir kein Ranking aufgeschrieben. Doch, also ich hatte auf jeden Fall Chat an 1 und J-Dub an 2. Und Paolo dann erst an 3. Ich meine, das hattest du auch so damals.
Ja, ja.
Und dann hatte ich noch Jabari an 4, Shaden Sharp an 5 und dann Keegan Murray an 6.
Ich hatte Murray.
Ich meine mich zu erinnern, dass du Shaden Sharp nicht so hoch hattest wie ich.
Ja, ja, ich hatte Murray. Ich kann sein, dass ich Murray sogar an 4 hatte.
Ja, 4 oder 5, habe ich auch so im Hinterkopf. Ich glaube, dass die Kings, vor allem wenn man sich das dann doch hat, ganz kurz nebenbei, hattest du auf dem Schirm, dass Jay Crowder aktuell bei den Kings unter Vertrag steht?
Nope. Boss, völlig man, nein, nein.
Der hat die ersten beiden Saisonspiele hat er gestartet und ist dann aber, hat insgesamt aber nur 7 Spiele gemacht und ist einfach gnadenlos aus der Rotation rausgefallen im Laufe der Saison. Naja. Das Capsheet ist relativ luftig tatsächlich bei den Kings. Also du hast Sabonis, also wir sprechen ja dann von der Saison 2026/27, wenn diese Rookie Extension reinkicken würde von Keegan. Du hast Sabonis mit 46 Millionen, du hast dann DeRozan noch mit 25, die aber gar nicht voll garantiert sind. Malik Monk wird 20 verdienen in dem Jahr. Valanciunas 10, auch nicht voll garantiert. Und du hast halt die Spieleroption von Levine über 49, die er vermutlich ziehen wird. Aber dann hast du halt Levine als expiring. Also du hast schon die Möglichkeit. Und ansonsten hast du niemanden in den Büchern, außer Devin Carter. Und je nachdem, was du halt mit den Rookie-Extensions von Jake LaRavia und von Keon Ellis irgendwie, also hast du eine Teamoption, das ist dann keine Rookie-Extension. Bei LaRavia wäre es die Rookie-Extension. Und ansonsten hast du nichts in den Büchern. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich denkt, hey, egal, wer dann unser neuer Franchise-Spieler sein wird, ob das dann noch Sabonis sein wird, ob sich was ergibt in der Zeit. Ob wir einfach nur ein Mittelmaß-Team sind mit Levine und Sabonis und vielleicht dann noch DeRozan im letzten Vertragsjahr und Monk. Oder ob sich irgendwie was Cooles ergibt. So oder so, Keegan Murray wird unser Starter und unser wichtiger Rollenspieler auf der 3 oder der 4 oder was auch immer sein. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann sagt, wir schnappen uns den und wir bieten ihm dann diese 120 über 4 oder so. Ich bin bei dir, so ganz ohne Bauchschmerzen würde ich den Vertrag auch nicht rausgeben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es darauf hinauslaufen wird, weil man halt kein super volles Capsheet hat für die Jahre ab 2026.
Okay.
Ja, wir haben noch 2 Fragen reinbekommen, haben uns aber bei der einen dazu entschieden, die erstmal zu vertagen. Die kam auch von Louis. Der hat gefragt, wieso ist der Unterschied zwischen Osten und Westen so groß? Die Spurs wären locker ein Play-in-Team im Osten. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch eigentlich mal ganz interessant. Also da könnten wir irgendwann in den nächsten, Wochen vermutlich nicht, weil dann mit Playoffs und so andere Themen im Vordergrund stehen. Aber vielleicht ist das eine Off-Season-Geschichte. Vielleicht ist das eine Geschichte irgendwann während der kommenden Regular Season. Da könnten wir doch mal ein bisschen deep-diviger auf Ursachenforschung gehen. Und deswegen notieren wir uns das. Vielen Dank für die Frage, Luis. Und würden da wahrscheinlich dann irgendwann in absehbarer Zeit mal eine Extra-Folge dazu machen. Und dann haben wir nur noch eine übrig. Und die kam von Abi. Bleibt ihr bei eurer Meinung zu Kendricks Super Bowl Show? Was sich fast schon ein bisschen wie eine Drohung anhört. Also bleibt ihr bei eurer Meinung zu Kendricks? Hat sich deine Meinung zu Kendrick Lamars Super Bowl Halftime Show in irgendeiner Form verändert in den letzten...
Ist irgendwas passiert, weshalb sich die Meinung hätte verändern sollen?
Ich habe es mich auch ein bisschen gefragt, ob da... Nee, ich habe auch nichts mitbekommen. Also ich habe schon mitbekommen, dass man dann im Nachgang noch mal ein bisschen was hören und lesen konnte in Sachen Symbolik und in Sachen... Ich hatte witzigerweise, meine Freundin Anna hatte Familienbesuch jetzt übers vergangene Wochenende und ich war einmal mit denen essen. Und ihr angeheirateter Onkel ist Ami, der Daryl. Und riesen Kendrick Lamar-Fan. Durch diese Super Bowl-Show geworden, fand ich sehr, sehr interessant. Er ist Football-Fan, hat die Super Bowl-Show gesehen, hat davor weder mit moderner Rap-Musik noch mit Kendrick Lamar im Speziellen wahnsinnig viel anfangen können. Und fand dann aber diese Show so gut und so beeindruckend, dass er sich komplett reingefuchst hat in Kendrick und jetzt dann riesiger Kendrick-Fan ist. Und mit dem habe ich mich ein bisschen drüber unterhalten, über die Symbolik und über die Geschichte, die er erzählen möchte, auch was Afroamerikaner in den USA angeht und so. Ja, aber sonst ist jetzt, glaube ich, nichts Großes rausgekommen in den letzten Wochen, wo sich jetzt meine Meinung, also ich war damals der Meinung, sehr schöne Show, was den Rap und was die Kunst angeht, aber fragwürdig, ob das so unbedingt für die große Super Bowl Bühne geeignet war. Da hat sich nicht wirklich was dran geändert an dieser Meinung.
Ja, ich habe ein Top-10-Ranking der besten Super Bowl Halftime-Shows. Dieses Ranking ist jetzt leider nicht mehr aktualisiert worden seit Rihanna vor 2 Jahren. Also weder letztes Jahr mit Usher noch dieses Jahr mit Kendrick hat sich in dieser Top-10 etwas verändert. Schade. bei Usher war ich nicht optimistisch, aber bei Kendrick war ich durchaus optimistisch, dass sich eventuell was verändern könnte im Ranking. Ironischerweise, Kendrick ist als Teil einer ehemaligen Halftime-Show da auch mit drin, aber halt jetzt nicht als Solo-Headliner. Ja, hat sich nichts geändert, war okay, nicht gemacht für diese Bühne, leider nicht so gemacht für ein Stadion, fürs Fernsehen in dem Sinne, aber jetzt auch nicht schlecht oder sowas. Keine Ahnung, hat sich, wir haben sehr ausführlich drüber geredet, deswegen
möchte
ich jetzt nicht mal so krass ins Detail gehen, aber da hat sich jetzt nichts dran geändert. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht nochmal drüber nachgedacht, über diese Halftime-Show. Ich habe sie einmal noch gesehen, seitdem, vor 2 Wochen ungefähr, mit meinem Bruder, weil der hatte sie nicht gesehen gehabt, aber auch danach hat sich jetzt nicht nochmal irgendwas geändert und seitdem habe ich auch nicht nochmal in irgendeiner Art und Weise einen Gedanken dran, in Anführungszeichen, verschwendet an diese Halftime-Show, um ehrlich
ich
zu sein.
Auch nicht. Ich habe sie mir auch nicht nochmal angeguckt, tatsächlich. Im Gegensatz zu Daryl, der sie sich anscheinend 2-mal die Woche anguckt. fand ich ein sehr interessantes, cooles Gespräch. Ich hätte noch eine Trivia-Frage am Start für dich. Wenn du ready to rumble bist. Hat mit niemandem und nichts, was wir in dieser Folge besprochen haben, irgendwie zu tun. Aber das ist mir unter der Woche zufällig untergekommen. Nikola Vucevic hat offensichtlich irgendwann im Laufe dieser Saison seinen 10.000. Rebound eingesammelt. Steht nämlich jetzt insgesamt bei 10.061. Das heißt, allzu lange kann es nicht her sein, dass er diese Schallmauer geknackt hat. Und das ist gar nicht so gängig, dass das Spieler tun. Es gab in NBA History, inklusive Vucevic, nur 48 Spieler, die das überhaupt geschafft haben. Nenn mir bitte die anderen 47. Nein, meine Trivia-Frage ist, weil es gibt nur 8 Spieler, inklusive Vucevic, also 7 weitere, die mindestens 10.000 Rebounds eingesammelt haben und deren Karriere aber erst in den 2000ern gestartet ist. Nur 8 finde ich nicht viel. Und da würde ich gerne, dass du versuchst, mir die anderen 7 zu nennen. So, ist hier und da sicherlich knifflig, aber so ein paar Namen kann man, glaube ich, schon drauf kommen. Also 7 weitere Spieler mit mindestens 10.000 Rebounds, deren Karriere aber in den 2000ern erst begonnen hat.
Andre Drummond.
Sehr stark. 1.981, das heißt auch nochmal ein ganz gutes Stück weg von Vucevic. Und der hat, und das fand ich kurios, der hat mit Abstand die wenigsten Minuten gebraucht für seine Rebounds. Also der hat diese Rebounds eingesammelt in knapp über 24.000 Minuten. Was deutlich weniger ist als alle anderen. Also mehr als 3000 weniger als der nächstbeste, in Anführungszeichen, in dieser Kategorie.
Okay. Jokic.
Nein. Der ist.
Was? Na
gut, ich habe jetzt natürlich nur diese. Nee, Jokic hat noch nicht so viel. Der ist ja auch noch gar nicht so lange in der Liga, geschweige denn gut. Ich guck mal kurz nebenher nach. Da muss ich natürlich jetzt jedes Mal extra gucken. Aber Jokic hat bislang Totals. 8.055 hat er gesammelt bislang.
Okay. Dann Anthony Davis.
Nee.
Was?
Davis. Lass mich auch da gucken. Anthony Davis steht bei Totals 8.347. Anthony Davis kam halt 2012 erst in die Liga und hat jetzt wie viele Saisons gespielt? Nö. Was sind das dann? 12, 13, sowas. Du musst ein bisschen altmodischer denken. Also so Spieler, die wirklich über lange, lange Zeit in der Liga waren und zu den besten Reboundern gehört haben.
Okay, Dwight?
Yes, Dwight ist dabei. 14.627.
Shaq? Nee, der hat seine Karriere nicht erst
genau
2000 begonnen. Also Whiteside oder sowas?
Na, auch nicht schlecht. Es ist nicht dabei, aber finde ich keinen schlechten Guess. Naja, und einer der Namen ist halt der eine, der in allen All-Time-Statistiken irgendwie mit drin ist. Whiteside.
Tim Duncan hat doch auch schon vorher begonnen.
Ja, genau. Whiteside hat 5.500. Der hat einfach zu wenig gespielt. Der war ja zwischendurch 2 Jahre sogar gar nicht in der Liga.
Wer und ist war denn dann in allen All-Time?
Naja. Der King.
Ach. Das ist jetzt nicht der allerbeste Tipp gewesen, der so darauf hindeutet. Das ist basically die Antwort gewesen.
Ja, Entschuldigung.
Ich habe mal mit meinen Geschwistern Game of Thrones Wer bin ich gespielt?
Ja.
Oder Wer bist du? Wo du dann so bin ich männlich oder weiblich oder bin ich adlig oder lebe ich oder was auch immer. Und dann haben wir irgendwann so darauf hingedeutet und ich wusste schon, wer es war. Und die Fragen waren, also wir waren zu dritt und einer hat quasi, war die Person und der andere, die anderen beiden waren halt abwechselnd mit den Fragen dran. Und dann habe ich so irgendwann, als ich die Antwort schon mehr oder weniger wusste, aber mein Bruder noch nicht, habe ich dann so irgendwie gefragt, bist du eine Oma? Was halt dann auch schon komplett vorweggenommen hat, wer jetzt die Antwort war. Das hat mich jetzt nur gerade, also das war in der Situation, war es halt mega funny. Und jetzt ist David's the Running Gag, bist du eine Oma bei uns geworden? Das hat mich jetzt daran erinnert.
11.661. Dwight hast du, Vucevic natürlich, Drummond. Dann fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4. Einer davon noch aktiv.
Embiid kann es ja auch nicht sein.
Wo ist der denn noch aktiv? Das weiß ich gar nicht auswendig. Denver, glaube ich.
Boah. Wie wär's mit Kevin Love?
Nee, aber auch nicht schlecht. Ja, in Denver noch aktiv aktuell. Also aktiv
Ach,
in dem
DeAndre
Fall.
DeAndre Jordan.
Relatives Wort. Genau, DeAndre Jordan mit 10.715. Ich guck mal kurz der Vollständigkeit halber bei Kevin Love nach. Kevin Love steht bei 9.497. Also der wird das wahrscheinlich auch nicht mehr ganz packen. Genau, Jordan ist der Aktive und dann fehlen da jetzt noch drei. Ja, können wir schon drauf kommen. Der eine hat gespielt.
Von den Gasol-Brüdern?
Ja, genau. Welcher?
Boah.
50-50 Chance.
Pau.
Richtig. 11.305. Ein anderer ist mit Dirk Nowitzki zusammen Meister geworden.
Tyson Chandler?
Yes. Und der letzte.
Das ist ein guter Tipp.
Gerne.
Ja, der schon viel verrät, aber ich muss das letzte bisschen noch selber gehen.
Okay.
Das ist besser als der King.
Okay, der letzte hat gespielt 2001 bis 2018 und war vor allem so als krasses Low-Post-Monster bekannt und hat ansonsten in der modernen NBA aber nicht viel anderes angeboten.
Gib mal noch irgendeinen Tipp.
Bekannt vor allem für seine Zeit in Memphis, würde ich sagen. Memphis
und Zach Randolph oder so?
Genau, Zach Randolph. Ah, okay. 10.208. Davon witzigerweise ein letztes Nugget noch. Also Drummond, Vucevic, Jordan, Howard, LeBron, Randolph, Chandler und Pau Gasol sind die einzigen Spieler, die in den 2000ern erst in die Liga kamen mit mindestens 10.000 Rebounds. Und dann danach auch nicht so, also wirklich viele, viele, viele waren dann natürlich in den 50ern, 60ern und so. Und die einzigen Nicht-Bigs, so, wenn man jetzt ganz arg zurückgehen will, Elgin Baylor, war der ein Big oder nicht? Wahrscheinlich eher ein Flügel. Aber wirklich die einzigen Nicht-Bigs sind Julius Irving, ja, Barkley ist vielleicht auch so ein Mittelding, Rodman genauso, Sean Marion und halt LeBron. Also, dass ein Nicht-Big-Man überhaupt 10.000 Rebounds knackt, ist schon ziemlich krass. Aber bei LeBron irgendwo natürlich auch logisch. Alright?
Wunderbar, schöne Frage.
Dankeschön. Und ich würde auch sagen, schöne Folge. Ist dann jetzt letztendlich, oh Wunder, doch ein Ticken länger geworden, als wir ursprünglich dachten. Mhm. Aber ihr hattet natürlich nicht auch schlimm. Mal wieder sehr, sehr schöne Fragen uns geschickt. Hoffentlich tut ihr das beim nächsten Mailbag wieder. Wir werden nächste Woche einen Supporter-Mailbag aufnehmen. Also wenn ihr einen noch exklusiveren Kreis eintreten wollt und die Chance haben wollt, in diesen exklusiven Supporter-Mailbags, die wir einmal im Monat machen, Fragen zu stellen, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr Supporter werdet, wie der Name schon sagt, auf patreon.com/doublestepback. Schaut doch da gerne mal vorbei für Bonus-Content und eben unter anderem auch für diese Supporter-Mailbags. Mhm. Würde uns sehr, sehr freuen. Und da könnt ihr uns und unsere Arbeit unterstützen. Ich stürze mich jetzt wieder in die Masterarbeitsendspurt-Hölle.
Mach das.
Und freue mich drauf, wenn wir uns dann am Montag wieder hören. Eben jenen Supporter-Mailbag wollen wir dann aufnehmen am Montag. Und unsere nächsten beiden regulären Folgen nehmen wir dann am Dienstag auf. Wenn wir uns also hier im regulären Feed wieder hören, dann werde ich befreit sein. Dann werdet ihr einen lockeren Lorenzo erleben mit Cocktail in der Hand, mit Hawaii-Hemd und so weiter. Antialkoholischem Cocktail, natürlich. Ich freue mich drauf, hoffentlich ihr auch. Julius, mein Lieber, welcome back to Germany. Genießt die Zeit so ein bisschen in der Bundesrepublik, bevor es dann ja bald schon wieder rüber geht nach Florida. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder, Bro. Ich freue mich. Wir sind wieder da.
Ich mich auch.
Macht's gut, Leute.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao.